SWR 2 Forum.
Jeder zweite Deutsche hört diese Worte im Lauf seines Lebens. Diagnose Krebs. Doch die Diagnose muss kein Todesurteil sein. 3/4 der Patienten können inzwischen gut therapiert werden. Die Forschung hat gegen den Krebs ein beeindruckendes Arsenal an Hightech-Waffen in Stellung gebracht. Operation, Chemo, Bestrahlung, Methoden aus Gentechnik und Immunologie. Neuester Coup, Nanoroboter, die den Tumor von innen heraus zerstören. All das kostet Milliarden. Für Patienten ist das undurchschaubar. Sie wundern sich über Berichte, dass neu zugelassene Medikamente offenbar keinen neuen Nutzen haben. Sie fragen sich, warum gegen Methadon in der Krebstherapie so heftig gewettert wird, einem billigen Opiat, das angeblich Tumore verschwinden lässt. Und sie wollen nicht Spielball im medizinischen Hochleistungsbetrieb sein. Aber natürlich hoffen sie auf die bestmögliche Therapie für sich. Das Geschäft mit der Hoffnung. Was hilft bei Krebs? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Mein Name ist Sonja Striegel. Und mein erster Gesprächsgast leitet als Vorstandsvorsitzender eine der weltweit führenden Krebseinrichtungen, Professor Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Baumann, über 1300 Wissenschaftler erforschen am DKFZ den Krebs. Forschen die alle in der Hoffnung, ihn auch irgendwann besiegen zu können?
Ja, das tun wir alle und wir hoffen auch, dass wir, wenn wir den Krebs vielleicht auf mehrere Jahre noch nicht besiegen können, dass wir trotzdem deutliche Fortschritte in der Krebsbehandlung erreichen können. Und die letzten Jahrzehnte bestärken uns darin, dass das möglich ist, obwohl Krebs eine sehr schwierige Krankheit ist.
Ist es bei Ihnen am DKFZ reine Laborarbeit oder sehen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal leibhaftige Patienten?
Wir haben das ganze Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Forschung am DKFZ vertreten. Das heißt, viele unserer Mitarbeiter sind Ärzte, behandeln auch Patienten und betreiben Forschung auch im klinischen Umfeld.
Also der direkte Kontakt mit den Patienten ist durchaus gang und gäbe bei Ihnen?
Ja, ich bin zum Beispiel selbst auch Arzt und behandle seit 30 Jahren krebskranke Patienten.
Professor Markus Kosch ist beim weltweit größten Hersteller von Arzneimitteln, dem Konzern Pfizer, als Vizepräsident zuständig für Entwicklung, Produktion und Verkauf von Krebsmedikamenten in Europa und in Asien. Herr Kosch, Pfizer macht einen Pharmaumsatz von rund 50 Milliarden Dollar. Machen Sie das meiste Geld mit Krebsmedikamenten?
Nein, etwa ein Fünftel unserer Umsätze kommt aus dem Onkologiebereich. Das ist ein bei Pfizer deutlich wachsender Bereich. Wir haben schon vor Jahren strategisch entschieden, uns auf diesen Bereich stärker in der Entwicklung, in der Forschung und dann eben auch in der Konsequenz jetzt mit verfügbaren Arzneimitteln zu konzentrieren. Also ein Wachstumsbereich, aber nicht der größte Bereich.
Das heißt, Sie investieren bevorzugt in Ideen und in Substanzen, die ordentlich Profit versprechen?
Wir profitieren bevorzugt in Bereiche, wo wir einen hohen Bedarf an neuen Medikamenten sehen. Und das ist die Onkologie zweifelsfrei. Es gibt Bereiche wie Cholesterinsenkung, Bluthochdruck, wo Forschungsanstrengungen vor 20 Jahren diese Probleme nicht komplett gelöst, aber weitgehend, soweit das mit Medikamenten geht, behoben haben. In der Onkologie sind wir leider noch nicht so weit. Wir erkennen da einen hohen Bedarf an wirksamen Medikamenten und deswegen ist das für uns ein Fokus der Anstrengungen auch für die nächsten Jahre.
Mein dritter Gast ist Dr. Stephanie Howard. Die Biologin vertritt in dieser Runde die Patientinnen und Patienten. Sie ist Referentin des Hauses der Krebsselbsthilfe. Das ist ein Dachverband für mehr als 1500 Selbsthilfegruppen. Frau Howard, sind Pharmafirmen für Patienten Verbündete im Kampf gegen Krebs?
Teils, teils. Das können wir sein, das sind wir auch sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, dass wir im Dialog zusammen sind, wenn es darum geht, dass wir in frühen Phasen zum Beispiel der Studienplanung uns einbringen und sagen, was sind für uns patientenrelevante Endpunkte, also worauf kommt es für Patienten an. Und da sind wir, denke ich, durchaus Verbündete, so wie ich hoffe, wie wir alle Akteure im Gesundheitssystem zusammen daran arbeiten, dass es den Patienten besser geht. Wenn es allerdings darum geht, dass wir finanziert werden, dass wir Honorare annehmen, Reisekostenerstattungen bekommen, da sind wir sicherlich keine Verbündeten, weil das würde zulasten unserer Unabhängigkeit gehen, die wir damit verlieren. Da haben wir eine ganz klare Linie, aber wir sind sehr gern zum Dialog bereit.
Sie bekommen keine Gelder von irgendeiner Pharmafirma.
Nein.
Genau. Wohin würden denn Patienten und Patientinnen Geld stecken, wenn sie etwas in die Forschung selber investieren könnten?
Wir würden das wahrscheinlich sehr, sehr breit fächern, weil es gibt in unserer Lebenssituation natürlich nicht nur diesen einen Aspekt, zum Beispiel den der medikamentösen Therapie, sondern ganz stark auch den der Versorgung. Da spielt die Pflege mit rein, da spielt die Rehabilitation mit rein, da spielt die Heilmittelversorgung mit rein. Das heißt, wir würden wahrscheinlich das Geld tatsächlich breit streuen, nicht nur in die Forschung, auch ganz stark in die Versorgung, wie das auch zum Teil gerade stattfindet, durch den Innovationsfonds, durch die Deutsche Krebshilfe, die finanziert. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist Aufklärung und Ausbildung. Und da gibt es ja jetzt auch die Idee, ein Gesundheitsportal zu schaffen, was wir sehr stark begrüßen.
Was sagen Sie zu den von Frau Howard formulierten Patientenwünschen, Herr Kosch, Herr Baumann?
Also für das DKFZ kann ich sagen, dass wir gerade dabei sind, einen Patientenbeirat zu etablieren. Das ist eine neue Entwicklung, weil Forschung durch Patienten strategisch mitbegutachten und mitdiskutieren zu lassen, das ist in Deutschland keine Tradition. Und wir möchten aber bewusst in diese Richtung gehen. In den USA zum Beispiel ist das seit Jahrzehnten schon etabliert. Aber für Deutschland ist das Neuland. Ich persönlich halte das für extrem wichtig.
Warum?
Weil wir alle unterschiedliche Blicke zum Beispiel darauf haben, was in der Forschung wirklich wichtig ist, wie Forschung erklärt werden kann. Das wird ein Forscher, der zum Beispiel nur Grundlagenforschung macht, schon anders sehen als ein Forscher, der Arzt ist. Ein Patient hat nochmal einen völlig anderen Blick darauf. Angehörige haben einen anderen Blick darauf. Ich habe das in meinem Leben als krebsbehandelnder Arzt sehr häufig erlebt, dass wenn man unterschiedliche Menschen zu genau der gleichen Frage fragt, dass man sehr unterschiedliche Antworten kriegt. Und das ist wichtig, um sich strategisch gut aufzustellen.
Die Pharmaindustrie hat vielleicht auch noch mal einen anderen Blick drauf. Herr Kosch, was sagen Sie zu den Wünschen von Frau Howard?
Eigentlich ist der Blick in dem Punkt sehr ähnlich. Für uns ist auch das, was Patienten brauchen, die Bedürfnisse von Patienten, ganz zentral. Und wir haben gerade in den letzten Jahren tatsächlich auch vermehrt Patienten sehr früh in die Planung von Studien einbezogen. Wir versuchen, Endpunkte auch an Patienten, Bedürfnissen, Wünschen auszurichten. Wir haben Beratungsgremien, in denen Patienten eine Rolle spielen, die auf Studiendesign Einfluss nehmen, aber auch in der Therapie, im Therapiemanagement, wie wir das nennen, im Management von Nebenwirkungen, in Bereichen, wo wir Mehrwert stiften können über die eigentliche Medikation hinaus. Es gibt Online-Tools, die Patienten helfen, mit ihrer Erkrankung besser umzugehen. Wir haben gerade im Brustkrebsbereich zusammen mit Patienten eine App entwickelt zum Beispiel, die hilft, sich als Patient zu vernetzen, seine Erkrankung besser zu verstehen, den Patientenweg durch unser doch oft sehr fragmentarisiertes, komplexes Gesundheitssystem besser zu managen. Das sind Bereiche, wo wir eng zusammenarbeiten und ich glaube, wir können dann noch mehr tun und werden dann noch mehr tun, um mit Patienten angemessen richtig im Gespräch zu bleiben.
Frau Howard, welche Möglichkeiten haben Sie denn konkret als Patientenvertreterin jetzt schon, Einfluss darauf zu nehmen, woran geforscht wird? Ein bisschen was gibt es ja. Es gibt den gemeinsamen Bundesausschuss. Da sitzen auch Patientenvertreter dabei, allerdings nur beratend und beobachtend.
Ja, das nur kann man vielleicht streichen. Das ist richtig, wir haben da kein Stimmrecht wie die anderen Akteure, wie die anderen Bänke, der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Aber dennoch, wir sind in jeder AG-Sitzung anwesend. Keine Beschlussfassung findet ohne uns statt. Das heißt, wir können sagen, wir haben da einen sehr großen Einfluss. Wir bringen unsere Textbausteine ein, wir beraten, wir bringen die patientenrelevanten Endpunkte ein.
Also was sind Endpunkte?
Endpunkte sind die Parameter, die in der Studie wichtig sind. Zum Beispiel Übelkeit. Wie treten die Nebenwirkungen auf? Tritt Übelkeit auf? Sind zum Beispiel aber auch die bildenden Blutzellen, sind die nicht mehr so hoch konzentriert, dass eine große Infektanfälligkeit vorherrscht? Dann tatsächlich die Sterblichkeit. Andere Aspekte des Krankheitsbildes, fühlt man sich schwach und matt, das sind patientenrelevante Endpunkte. Und der wichtigste für uns auch da, natürlich neben der Sterblichkeit und der Krankheitslast, ist für uns die Lebensqualität. Und da bringen wir uns immer sehr, sehr stark ein und kämpfen dafür, dass die auch in jeder Studie erhoben wird, damit tatsächlich nicht nur die Krankheit geheilt wird, sondern dass wir dann auch während dieser Zeit ein so angenehm und bestmögliches Leben haben. Das heißt, dass die Nebenwirkungen tatsächlich tolerabel sind, dass sie vielleicht behandelbar sind.
Forschung ist ein sehr mühsames Geschäft. Derzeit werden über 2000 Substanzen getestet in der Onkologie. Nur wenige überstehen erfolgreich die Labortests und noch weniger erweisen sich dann in Studien am Menschen als wirksam. Das alles dauert sehr, sehr lange. Es muss auch finanziert werden und man kann auch gar nicht alles erforschen, was man möchte. Das heißt, man muss auswählen. Wie passiert das?
Lassen Sie mich vielleicht noch vorausschicken, dass Forschung natürlich im Bereich der Onkologie nicht ausschließlich um Substanzen geht. Mhm. Also Krebserkrankungen können erstens auch verhindert werden. Ja. Dazu ist unbedingt Forschung notwendig. Dann können Krebserkrankungen früher oder später erkannt werden. Wenn Krebserkrankungen früher erkannt werden, ist das sehr viel besser, um mit heutigen Methoden diese Krebserkrankung dann schon mit gutem Erfolg heilen zu können. Und dann geht es darum, jedem Patienten die richtige Therapie zukommen zu lassen. Auch hier brauchen wir sehr viel Forschung. Und der vierte Punkt ist dann die Entwicklung neuer Methoden. Und die können sowohl Medikamente sein, als auch neue chirurgische Methoden sein, als auch neue strahlentherapeutische Methoden oder immunologische Methoden. Das heißt, wir reden über ein sehr, sehr großes Spektrum, was weit über die Medikamente hinausgeht. Und in der Tat muss man dann überlegen, welche Forschung hat die größte Möglichkeit, Erfolg zu zeigen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das hängt vom Wissen ab, was wir schon haben, von den Möglichkeiten, dieses Wissen umzusetzen.
Für uns ist natürlich die Forschung an medikamentösen Therapien der Schwerpunkt. Das ist unsere Rolle im System. Das ist auch das, was wir am besten können. Und wir müssen tatsächlich immer wieder, Sie haben es beschrieben, es ist ein sehr ressourcenintensiver, auch ein sehr teurer und sehr komplexer, langwieriger Prozess. Wir müssen natürlich Schwerpunkte setzen und uns fokussieren. Wir tun das in der Regel tatsächlich in der Konzentration auf Bereiche, in denen es einen hohen Bedarf gibt, eben wenig gut wirksame Medikamente, logischerweise, einen hohen Medical Need, wie wir das nennen. Beispiel sind akute Leukämien, wo wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr neue antikörpergesteuerte Therapien jetzt zur Zulassung bringen konnten. Eine sehr seltene Erkrankung, aber eben auch sehr, sehr gefährlich für die Patienten und deswegen ein Bereich, in dem es Bedarf an wirksamen Medikamenten gibt und wo lange wenig Fortschritt zu beobachten war. Vielleicht noch ein weiterer Punkt in der Komplexität, die Sie beschrieben haben. Medikamente werden heute für immer kleinere Patientengruppen entwickelt. Wir haben, das ist eine gute Nachricht für Patienten, die molekularen Zusammenhänge besser verstanden. Wir können zielgenauer bestimmte Krebsarten, die auf bestimmte molekulare Treiber hinwachsen, behandeln. Aber das heißt eben auch, es sind immer kleinere Patientengruppen, für die diese besser wirksamen, zielgenaueren Therapien dann entwickelt werden. Und das ist eine zusätzliche Schwierigkeit in der Forschung natürlich auch, weil die Rekrutierung für Studien schwieriger wird und weil am Ende natürlich auch die Anzahl der behandelbaren Patienten geringer ist. Das alles müssen wir mitbedenken.
Austherapierte und schwerstkranke Krebspatienten hoffen natürlich. Sie hoffen darauf, dass für sie auch etwas gefunden wird. Manchmal wird dann das Wort Wunderwaffe genannt. Menschen, Patienten, Angehörige werden auch hellhörig, wenn sie von bahnbrechenden Erkenntnissen in der Forschung erfahren. Frau Hauert, ist das eine Erfahrung in der Beratung von Krebspatienten und auch Angehörigen, dass sie nicht verstehen, warum es jetzt gerade für sie und ihre Erkrankung weniger Hoffnung gibt als für andere Krebsarten?
Ja, also wir müssen uns natürlich vorstellen, ein Mensch, der die Diagnose Krebs bekommt, der ist extrem vulnerabel, er ist in seinem Innersten getroffen, körperlich versehrt. Oftmals zieht das natürlich auch eine seelische Belastung nach sich. Ja, es ist verständlich, dass Patienten aufgeregt sind. Das denke ich, das können wir alle nachempfinden, das geht uns immer so. Und dass wir uns dann, je schwieriger die Situation auch wird, natürlich an jeden Strohhalm klammern. Und da ist es ganz schwierig. Und ich finde, was da fehlt auch, ist tatsächlich eine große Offenheit zu diskutieren, okay, welche Dinge sind jetzt möglich? Auch welches Behandlungsspektrum stünde eventuell für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin noch zur Verfügung? Was sind da die Vor- und Nachteile davon? Tatsächlich auch, welche Nebenwirkungsspektren treten da auf? Und was ist nur noch möglich? Ich finde das auch eine ganz schwierige Situation. Da brauchen wir gute, lange Arzt-Patienten-Gespräche, also wirklich eine gute zuhörende und sprechende Medizin, die dann auch adäquat und gut vergütet wird. Das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung. Die trifft ja nicht nur Krebspatienten, sondern alle Patienten in unserem System. Wenn es dann tatsächlich kritischer und schwieriger wird, wie gehen wir gemeinsam damit um? Wie finden wir dann noch Lösungswege und wie gehen wir den Weg weiter, wenn dann keine Heilung mehr möglich ist? Das ist ganz schwierig, sicherlich.
Ich möchte das sehr unterstützen. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir merken das zum Beispiel am DKFZ. Wir haben den großen nationalen Krebsinformationsdienst in Deutschland. Jedes Mal natürlich, wenn eine Meldung kommt, dass irgendwo eine neue Hoffnung besteht, dann merken wir das an den Telefonanrufen, an den Internetanfragen, die dann einfach sehr, sehr hoch werden. Ich kenne das auch aus meiner ärztlichen Praxis. In dem Moment, in dem ein zum Beispiel sehr gut publizierter Fernsehbericht über eine neue Möglichkeit kommt, dann kommt man am nächsten Tag mit vielen Patienten, mit vielen Angehörigen in Verbindung, die genau danach fragen und hoffen, dass das für sie ein weiterer Weg ist. Und wir müssen in Deutschland in der onkologischen Versorgung natürlich dafür sorgen, dass auch in der nicht mehr heilbaren Situation, in der palliativen Therapie, in der Betreuung von Patienten letztendlich bis zum Tod ein hohes Maß an Professionalität und an Unterstützung stattfindet, um mit diesen Situationen gut umzugehen.
Wir sind jetzt indirekt, ohne dass der Name gefallen ist, beim Methadon. Das ist eine Diskussion, die im vergangenen Jahr unglaublich hoch gekocht wurde. Die Medien haben sehr ausführlich und immer wieder auch berichtet. Und für viele Krebspatienten war das Methadon dann der Hoffnungsschimmer. Methadon soll gegeben werden zusätzlich zur Chemotherapie. Das hat eine Wissenschaftlerin aus Ulm, die Chemikerin Dr. Claudia Friesen, öffentlich gemacht. Sie hatte dazu geforscht an Zellkulturen, auch dann an Mäusen. Und genau das, was Herr Baumann gerade beschrieben hat, ist dann passiert. Ich glaube auch bei den Selbsthilfeorganisationen der Patienten, Frau Howard, dass die Anfragen nicht mehr enden wollten.
Genau, wir haben das natürlich gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Wir haben auch Anfragen, dass wir uns generell positionieren. Wie gehen wir damit um? Die Verunsicherung war auch in unseren eigenen Reihen natürlich sehr groß. Und ich muss sagen, dass wir die gesamte Berichterstattung und die Gesamtsituation des letzten Sommers dann tatsächlich sehr, sehr unglücklich empfanden. Also es wurde sehr viel darüber geredet, was in einer Grundlagenforschung gesehen wurde. Wir sind hier auf einem Stadium, wo man das auf Fachkongressen eigentlich vorstellt und mit Kollegen redet. Es wurde in die Öffentlichkeit getragen, ohne dass wir Evidenz gehabt hätten, dass Patienten davon profitieren würden. Und wir müssen uns immer wieder verdeutlichen, gerade in der Situation, wo wir in Richtung der Austherapiertheit gehen, sind die Patienten ganz, ganz verletzlich. Wir klammern uns da an jeden Strohhalm und das ist auch sehr, sehr verständlich. Und da, finde ich, haben alle Akteure, die da mitspielen in der Berichterstattung, auch diejenigen, die dieses Methadon dann empfohlen haben, eine ganz, ganz hohe Verantwortung, darüber aufzuklären. Erstens, dass es keine Evidenz gibt. Was sind die Nebenwirkungen? Was ist jetzt noch möglich? Und ich finde, das ist im letzten Sommer leider ganz arg misslungen. Und da waren wir tatsächlich sehr betrübt drüber, weil es gab natürlich auch die Stellungnahmen von wirklich den namhaften Fachgesellschaften, unter anderem der Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, die sich dann ganz klar positioniert haben und dagegen ausgesprochen haben, weil es eben keine Evidenz gibt bislang. Der haben wir uns angeschlossen. Es war dennoch ganz, ganz schwierig, weil das tatsächlich kaum Gehör gefunden hat.
Herr Baumann, es war Grundlagenforschung, die Frau Friesen publik gemacht hat, keine klinischen Studien. Sie hat auch immer wieder gesagt, klinische Studien sollten jetzt wirklich gemacht werden. Also das war ein Ruf an die Wissenschaftler. Wie ist das denn mit beim Deutschen Krebsforschungszentrum als erste Forschungsadresse? Hätten Sie dann reagieren müssen?
Es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Entdeckungen im grundlagenwissenschaftlichen Bereich. Und jeder in Krebsforschungseinrichtungen, und das Gleiche gilt sicher auch für die pharmazeutische Industrie, weiß, dass man dann einen bestimmten Weg einhalten muss und immer genauer werden muss und sich Richtung klinische Studien hin bewegt. Es hätte natürlich auch zum Beispiel in Ulm die Möglichkeiten gegeben, wissenschaftliche Studien zu diesem Zweck zu machen. Also jeder Wissenschaftler und jede wissenschaftliche Einrichtung hat ein eigenes Programm. Das Deutsche Krebsforschungszentrum kann leider unmöglich aufgrund seiner Größen alle Dinge, die im grundlagenwissenschaftlichen Bereich in Deutschland oder weltweit erforscht werden, sofort nehmen und in eine klinische Studie bringen.
Aber Sie bekommen ja hauptsächlich Ihr Geld vom Bundesforschungsministerium. Da könnte man sagen, da ist ein öffentliches Interesse. Eventuell, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht von Seiten des Bundesministeriums für Forschung oder Gesundheit ein Vorstoß gekommen ist. Da haben wir eine öffentliche Debatte. Kann das DKFZ da nicht etwas machen, also eine Studie?
Nein, diesen Vorstoß haben wir nicht bekommen. Wir haben uns auch mit den wissenschaftlichen Daten, die es dazu gibt, positioniert, genauso wie das gerade auch ausgeführt worden ist, im Krebsinformationsdienst zusammen mit den Fachgesellschaften, dass es im Moment keine Evidenz gibt. Und Wissenschaftler des DKFZ haben dieses Thema tatsächlich aufgegriffen, obwohl es nicht ihr Thema war, und sammeln jetzt Geld, um eine solche Studie durchführen zu können.
Es gibt auch noch weitere Studien. Ulm hat beschlossen, an 66 Darmkrebspatienten die Wirkung von Methadon im Zusammenhang mit einer Chemotherapie zu testen. Und auch einer der schärfsten Kritiker, das war der Professor Wolfgang Wick aus Heidelberg, ärztlicher Direktor der Abteilung Neuroonkologie an der Uniklinik Heidelberg, will eine Studie mit Patienten durchführen, die an einem aggressiven Hirntumor leiden, will auch das Methadon damit einbeziehen. Also es werden klinische Studien nun gemacht.
Das war die Studie, auf die ich mich auch gerade bezogen habe.
Okay,
die kommt
aus dem kooperieren DKFZ. Sie. Mhm. Mhm. Was ist mit der Pharmaindustrie, Herr Kosch? Soweit ich weiß, hat man da gar nicht reagiert?
Ja, ich darf erstmal zustimmen meinem Vorredner. Für uns ist auch Evidenz ganz entscheidend. Wir versuchen in der Medikamentenentwicklung mit einer guten Datenlage, mit überzeugenden, konsistenten Datenpaketen zu Recht sehr kritische Zulassungsbehörden zu überzeugen, unseren neu entwickelten Medikamenten eine Zulassung zu erteilen. Und das ist der Weg, wie Evidenz geschaffen werden sollte. Das lag hier tatsächlich alles nicht vor. Methadon ist nicht patentierfähig, ist bereits zugelassen, ist auch kein Präparat, das aus unserem Hause kommt. Ich glaube, es ist legitim, dann darauf hinzuweisen, dass ein Pharmahersteller, und unser Auftrag ist ja, neue Medikamente zu entwickeln und zur Zulassung zu bringen, nicht in erster Linie sich zuständig fühlt, ein Präparat, was nicht patentierfähig ist, in zum Teil dann doch sehr teuren Studien, die können mehrere hundert Millionen Euro kosten, zu prüfen auf eine vermutete Wirkung. Ich glaube, genau wie es jetzt auch passiert, dass hier die öffentliche Hand, Universitätskliniken, zum Beispiel das NCT, das ja auch hier aktiv geworden ist.
Das nationale Tumorzentrum.
Richtig, in Heidelberg tatsächlich die klinischen Daten schaffen kann, um dann für die Patienten, für uns alle Klarheit zu bringen, ob tatsächlich Methadon bei den vermuteten Erkrankungen hier eine Rolle spielen kann.
Frau Strigel, ich möchte aber Ihre Frage da tatsächlich noch einmal ein bisschen kritisch hinterleuchten. Es ist so, dass wir tatsächlich als DKFZ jetzt im NCT, das ist ja eine Einrichtung, die das DKFZ zusammen mit deutschen Uniklinikern betreibt, diese Fragestellung aufgreifen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass dann Ressourcen jetzt in eine Fragestellung reingeht, die in der Öffentlichkeit relevant ist. Aber wir können natürlich nicht auf Zuruf jede Fragestellung, die in der Öffentlichkeit relevant wird, aufgreifen und die dann erforschen, weil das gleichzeitig bedeutet, dass langfristige, sehr gut abgesicherte Krebsforschungsprogramme nicht in der entsprechenden Geschwindigkeit weitergeführt werden können. Das ist ein Problem, über das wir hier sprechen, und das braucht auch eine weitere gesellschaftliche Diskussion, nicht nur auf Zuruf einer Abarbeitung durch Krebsforschungseinrichtungen.
Also dem möchte ich mich sehr, sehr gerne anschließen, also meinen beiden Vorrednern. Ich sehe auch generell die Erprobung jetzt von Methadon nicht bei der Pharmaindustrie verortet. Das finde ich ist nicht deren Aufgabe hier an der Stelle. Und ich sehe es genauso kritisch, dass wir, wie Professor Baumann sagte, auf Zuruf jetzt tatsächlich in Forschungsaktivitäten engagieren, was dann an anderer Stelle eventuell fehlen könnte. Weil man muss es auch nochmal sagen, es gibt aktuell eine recht dünne Studienlage, wo Patienten tatsächlich schon in Kombination mit einer Chemotherapie Methadon bekommen haben. Die weisen allerdings, und das wird auch so kommuniziert, das sagen auch teilweise die Studien oder die das durchgeführt haben, selbst die Autoren der Artikel, dass sie da an Grenzen gestoßen sind, dass wir noch keine Aussagekraft haben. Und es ist tatsächlich schwierig. Da kann ich mich Professor Baumann nur anschließen. Was machen wir mit den natürlich begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln?
Das Geschäft mit der Hoffnung, was hilft bei Krebs, darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Also das Methadon ist nach Einschätzung aller drei Gesprächspartner in der Runde nicht der große Hoffnungsträger in der Krebstherapie. Es ist ein großes Thema natürlich, wo es überall Erfolge gibt und wo die vielversprechendsten Ansätze sind. Aber ich glaube, es wäre ganz gut zu erfahren, wo denn im Moment der Fokus der Spitzenforschung liegt.
Ja, ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Neben der Verhinderung von Krebserkrankungen, was ich persönlich und auch viele wissenschaftliche Kollegen von mir für etwas sehr, sehr Vielversprechendes halten, dort weiter zu forschen, weil die beste Behandlung ist, man braucht gar nicht zu behandeln, weil der Krebs gar nicht erst auftritt. Ist das nicht möglich, dann ist eine Früherkennung sicher etwas, was uns viel helfen kann, in einem heilbaren Stadium zu therapieren. Und da gibt es im Moment eine Menge an wirklich Spitzenforschung weltweit, aber auch in Deutschland, Früherkennungsmethoden, zum Beispiel mit neuen molekularen Methoden oder auch neuen Bildgebungsmethoden, besser möglich zu machen. Wenn dann der Krebs aber da ist und in nicht einem sehr frühen Stadium ist, dann gibt es die Chirurgie, es gibt die Strahlentherapie, es gibt die Chemotherapie und die Immuntherapie. Ein großer Fortschritt, der in Deutschland in den letzten 15 Jahren erreicht worden ist, ist, dass die Spezialisten aus diesen verschiedenen Fachrichtungen heute bei jedem Patienten gemeinsam besprechen, was eigentlich das beste Vorgehen aus den verschiedenen Richtungen ist und dann einen individuellen Therapieplan in sogenannten Tumorboards entwickeln. Das hat einen großen tatsächlichen Mehrwert auch im Sinne von Heilung gebracht.
Also individuell tatsächlich auf den Patienten zugeschnitten zu therapieren, wenn es denn möglich ist. Das sprengt ja zum Teil doch auch die Kapazitäten. Also das mag an den Tumorzentren möglich sein, vielleicht auch noch an den Unikliniken, aber in kleineren Einheiten, den normalen Stadtkliniken, ist das auf diese Weise, glaube ich, nicht möglich.
Das halte ich für falsch. Wir haben in Deutschland flächendeckend, zum Beispiel im Bereich des Brustkrebses, haben wir flächendeckend Zentren, Mammakarzinomzentren, in denen Spezialisten der verschiedenen Fachrichtungen zusammensitzen und wirklich für den individuellen Patienten besprechen, was die beste Therapie ist. Das Gleiche gilt fürs Prostatakarzinom und eigentlich für alle Tumorformen, in denen das in Deutschland tatsächlich etabliert worden ist. Und da haben wir einfach einen riesen Fortschritt gemacht.
Sie hatten den Begriff Wunderwaffe genannt, Frau Striegel. Vielleicht anknüpfen an das, was Professor Baumann sagte. Er hatte die Immuntherapie auch erwähnt. Ich glaube tatsächlich, es wird auf Sicht keine Wunderwaffe geben, einfach weil Krebs nicht eine Erkrankung ist, sondern ganz viele Erkrankungen, hochkomplex und sehr, sehr unterschiedlich. Aber was sicher ein Trend ist, der viele Patienten und auch in der Öffentlichkeit viel Resonanz gefunden hat, ist das bessere Verständnis des Immunsystems und die Rolle, die die Immunzellen bei der Abwehr von Krebs, aber auch bei der frühen Abwehr von einzelnen Krebszellen spielen, uns sehr geholfen hat, wirksamere Immuntherapien zu entwickeln. Herr Professor Baumann hat es erwähnt. Das ist sicherlich ein Bereich, der in der Zukunft noch wichtiger werden wird. Das ist auch ein Bereich, in dem wir in der Forschung sehr aktiv sind. Es bedeutet aber auch, dass oft die Therapien sehr viel zielgerichteter, sehr viel individueller, sehr viel komplexer werden, bis hin zu CAR-T-Zellen, also speziellen Abwehrzellen, die maßgeschneidert für den einzelnen Patienten und seine Krebsart stark gemacht werden, diese Krebszellen zu bekämpfen. Und das kann tatsächlich bis hin zu maßgeschneiderten Therapien für einzelne Patienten gehen. Ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen und die Erfolge, die wir da sehen für Patienten, sind extrem vielversprechend.
Herr Kosch hat ja gerade auf einen Punkt, den wirklich die Krebsforschung weltweit in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark belegt hat, dass nämlich ein Krebs bei jedem Patienten ein Individuum ist. Also vor 20 Jahren haben wir noch Krebse in viel, viel gröbere Klassen kategorisiert als heute. Und heute wissen wir tatsächlich, dass die Biologie einer Krebserkrankung bei jedem Patienten anders ist. Und dazu ist auch noch jeder Patient anders. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr komplexe Situation, die wir aber heute zunehmend besser erfassen können und wo wir für individuelle Patienten tatsächlich Parameter an Krebserkrankungen messen können, die uns helfen, für einen Patienten die beste Therapie auch auf biologischer Basis vorauszusagen.
Frau Howard, ist das Ihre Erfahrung als Patientenvertreterin, dass genug Zeit ist auch für das Gespräch zwischen Patientin, Patient und Arzt, wenn es darum geht, die individuelle Therapie zu erklären und dann auch zu entscheiden, was man machen möchte?
Wir begrüßen natürlich alles, was gerade gesagt wurde, dass es wir natürlich da sehr individueller raufgehen, auch auf die Biologie der Tumorzellen achten und nicht unbedingt nach Organ therapieren. Das ist sehr gut. Und was ich dann oder was wir als Patient natürlich immer sehen, ist, dass der Patient natürlich im Gesamtkontext betrachtet werden sollte, weil er bringt ja seine ganze komplexe Lebensqualität mit und sein Lebensumfeld mit der darin befindlichen Lebensqualität. Und wir haben natürlich andere Anforderungen, die Patienten, wenn sie zum Beispiel noch Kinder zu Hause haben, wenn sie vielleicht schon im Rentenalter sind, das muss bedacht werden. Und wenn sie fragen, ob wir da genügend Zeit für Gespräche haben, ich glaube, wir können alle bestätigen, leider nicht. Und das können wir aber auch gar nicht akut den Ärzten und den Leistungserbringern zulasten legen, weil nämlich das wird im System aktuell nicht adäquat und gut genug erstattet. Und das ist auch wirklich was, wo wir uns stark machen, wo wir möchten, dass mehr Zeit da ist, weil wir finden, natürlich ist die medikamentöse Therapie eine zweifelsohne wahnsinnig wichtige Säule der ganzen Behandlung. Herr Professor Baumann hat gesagt, wir haben natürlich auch die Strahlentherapie, die Chirurgie, was wir ganz wichtig finden, wo auch da muss es Fortschritte geben und gibt es auch dankenswerterweise. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich finde im System, wir brauchen natürlich mehr Menschen, die sich um Menschen kümmern. Also wir brauchen eine bessere Vergütung des Arzt-Patienten-Gespräches. Wir brauchen eine viel deutlich bessere Vergütung der Pflegesituation. Wir brauchen einfach überall mehr Personal, also Menschen für Menschen. Das ist tatsächlich das, was wir uns auch ganz stark wünschen. Und wir tragen auch einen kleinen Teil dazu bei, weil wir uns gerne engagieren, Onkolotsensysteme zum Beispiel aufzubauen. Da wären wir dann aus der Selbsthilfe kommend mit beteiligt, dass wir gerne Wegweiser im System sind und dass wir dann auch gerne die Patienten durch, teilweise, es wurde angesprochen auch von Professor Kusch, es ist tatsächlich etwas undurchsichtig oder es kann schwierig sein durchzusehen, gerade wenn man in dieser herausfordernden Situation steckt, therapiert zu werden, sehr viele wichtige Entscheidungen treffen muss, die auch das soziale Leben umfassen, zum Beispiel wer kümmert sich um den Haushalt, gibt es Haushaltshilfen und so weiter, da kann es doch gut Lotsen gebrauchen. Und da engagieren wir uns sehr gern und würden dann auch gern die Rolle einnehmen. Also ja, mehr ganzheitliche Betrachtung, sehr, sehr gern.
Es gibt zum Beispiel in Deutschland erst seit vielleicht 15, 20 Jahren systematische Versuche, auch die Psychologie, die Psychoonkologie mehr richtig, in die Betreuung von Patienten einzubeziehen. Und es ist völlig klar, das würde jedem von uns sicher auch so gehen, wenn man die Diagnose einer Krebserkrankung kriegt, fällt man erstmal in ein großes schwarzes Loch. Ja. Und bei ungefähr einem Drittel aller betroffenen Patienten ist dieses Loch auch so, dass man Unterstützung braucht, um dort wieder rauszukommen. Wir haben heute noch keine gute psychoonkologische Versorgung in Deutschland und auch keine gute Finanzierung der psychoonkologischen Versorgung.
Ja. Ich kann dem nur zustimmen. Was ich in Gesprächen mit Patienten erlebt habe, ist ganz ähnlich. Erstmal ein schwarzes Loch und dann auch eine extrem komplexe, fordernde Situation, die in unserem durchaus hochleistungsfähigen Gesundheitssystem, aber doch einem sehr komplexen System zwischen Hausärzten, Krankenhäusern, Spezialisten, Pathologen, Strahlentherapeuten, dann eben auch unter Umständen mit arbeitsrechtlichen Problemen, mit psychoonkologischen Problemen, dass Patienten oft überfordert sind. Mhm. Wir haben eine Website zusammen mit Patienten entwickelt und gegründet, die heißt Hilfe für mich, für Patienten mit Brustkrebs, aber auch mit Schlaganfall. Natürlich völlig unabhängig von medikamentöser Therapie, die einfach dienen, Patienten helfen soll, besser zu navigieren in dieser neuen Lebenssituation. Und wir sehen, dass extrem viele Patienten das nutzen, dass die Nutzungsraten sehr hoch sind. Also offensichtlich gibt es da einen starken Bedarf.
Krebs ist vielfältig, ist komplex. Er betrifft nicht nur den Patienten und die Patientin, sondern betrifft immer auch das soziale Umfeld. Die Frage in die Runde, ist es nötig, dass sich die verschiedenen Beteiligten, auch Forscher, stärker vernetzen zum Wohle der Patienten letztlich?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir sind da sehr dafür. Die gute Nachricht ist, dass es schon eine starke Vernetzung gibt. Wir haben sehr intensive und produktive Partnerschaften, Kooperationen mit akademischen Forschungszentren. Wir arbeiten ja nicht isoliert, sondern sind global vernetzt. Aber auch gerade Deutschland immer ein Forschungsschwerpunkt gewesen, auch für Pfizer und für andere pharmazeutische Unternehmen. Es gibt bereits eine hohe Vernetzung in der Forschung. Können wir noch mehr tun? Zweifellos. Der Dialog ist ganz entscheidend in so einer komplexen Situation und das werden wir und können wir sicher noch weiter intensivieren.
Wir haben uns und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg in Deutschland gewesen, dass wir in den letzten 10 Jahren etwa die deutschen Zentren für Gesundheitsforschung zum Beispiel aufbauen konnten in verschiedenen Bereichen. Im Krebsbereich ist das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung, in dem tatsächlich verschiedene Zentren, die besonders leistungsstark in diesem Bereich sind, in Deutschland in ein Netzwerk hineingebracht worden sind und gemeinsam Forschung betreiben. Und das DKFZ ist Kernzentrum in diesem Netzwerk und wir werden sicher in diese Richtung weitergehen, mehr Vernetzung aufzubauen und dann uns aber auch mit anderen Akteuren zu vernetzen. Also wie ich es eingangs zum Beispiel gesagt hatte, dass wir jetzt Patientenberatung in dieser Forschungsstrategie dazu holen wollen. Und uns natürlich auch mit Akteuren in der pharmazeutischen Industrie, aber auch in der Behandlung von Patienten in der Fläche besser noch zusammen aufstellen, um Forschung auch schneller und besser und sicherer beim Patienten ankommen zu lassen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Es findet viel Forschung statt, viel vielversprechende Forschung, aber es dauert manchmal sehr, sehr lange, bis sie dann tatsächlich beim Patienten ankommt. Manches, ich sag mal, versickert auch, weil es gar nicht finanziert werden kann, weil man nicht jeder vielversprechenden Spur nachgehen kann. Das DKFZ kooperiert beispielsweise bereits mit Bayer. Ist das ein Weg, dass tatsächlich auch die kommerzielle und die unabhängige Forschung in Zukunft häufiger zusammenarbeiten, damit dann schneller Therapien und Medikamente beim Patienten ankommen?
Ja, es ist aus meiner Sicht wirklich sinnvoll, sich frühzeitig mit allen Akteuren, die für eine Einführung einer neuen Therapie notwendig sind, zusammenzutun und sich frühzeitig auszutauschen und den Weg auch frühzeitig zu gestalten. Es hat, glaube ich, in der Vergangenheit zu häufig Wissenschaft gegeben, die ganz am Ende erst gefragt hat, wie können wir das jetzt weiter bewegen, damit es beim Patienten ankommt. Und dann sind schon 5 Jahre oder 10 Jahre möglicherweise vertan, die man hätte sparen können.
Ist es nicht auch manchmal so, dass Sie zum Beispiel vom DKFZ beklagen, dass die Pharmaindustrie nur die vielversprechendste Forschung abgreift, deren Entwicklung bis zum fertigen Produkt gar nicht mehr so viele Jahre dauert, bei auch möglichst geringem Risiko des Scheiterns?
Also ich wüsste nicht, dass wir das beklagt haben. Es ist klar, dass es unterschiedliche Aufgaben von unterschiedlichen Akteuren in der Gesundheitsforschung gibt. Und ich glaube einfach, wir müssen da die Barrieren, die es möglicherweise noch gibt, die es auch international noch gibt, die müssen wir beseitigen. Trotzdem müssen wir hohe Sicherheitsstandards für die Forschung im Bereich der Krebserkrankung und auch anderer Erkrankungen beibehalten. Ich denke, da ist noch vieles möglich und Kooperationen sind sicher ein sehr, sehr wichtiger Weg dabei.
Herr Kosch.
Ja, ich glaube, der Vorwurf, wer immer ihn erhoben haben mag, ich kenne ihn auch nicht, ist so nicht richtig. Wir konzentrieren uns tatsächlich, das ist nachweisbar, auf Erkrankungen, die einen hohen Bedarf für aktivere Therapien haben. Natürlich konzentriert man sich auf vielversprechende Ansätze, das ist ganz klar. Aber ich hatte die akuten Leukämien genannt, seltene Erkrankungen, sicher keine Blockbuster-Therapien, wie wir es nennen, aber eben tatsächlich Erkrankungen, für die es wenig Alternativen gibt und die für Patienten sehr dramatisch verlaufen können. Die unterschiedlichen Rollen, die Herr Professor Baumann nannte, tatsächlich, die gibt es natürlich. Wir betreiben selbst auch Grundlagenforschung, aber unsere Stärke ist, glaube ich, vor allen Dingen, Medikamente dann eben zur Zulassung zu bringen, also durch die großen Studienprogramme mit oft mehreren tausend Patienten weltweit zu bringen. Das sind Studien und Projekte, die immer mehrere 100 Millionen Euro kosten, bis zu 1 Milliarde kann es komplett kosten, ein Medikament zur Zulassung zu bringen und verfügbar zu machen. Und das dann entsteht Patientennutzen, den tatsächlich eben in die Verschreibung zu bringen. Das ist eine Aufgabe, die ist sehr komplex, die ist hochreguliert, die ist sehr riskant. Das ist, denke ich, was, wo Großforschungseinrichtungen und einzelne Studiengruppen in der Regel überfordert sind, auch finanziell. Wo wir deshalb, glaube ich, eine wichtige Rolle im System haben und die auch bisher erfolgreich wahrnehmen.
Da möchte ich aus Patientenperspektive gerne noch einbringen, dass wir natürlich wollen, dass innovative Medikamente schnell dann tatsächlich kommen, aber auch vor allem, dass sie sicher sind. Also, dass das Nebenwirkungsprofil klar ist, dass abgesichert ist, dass es tatsächlich einen Zusatznutzen hat und dass es gut wirkt. Also da auch immer ganz groß bitte den Wert drauf legen, dass die Versorgung und dass die Medikamente auch sicher sind, die wir bekommen und nicht nur schnell zur Verfügung stehen.
Jeder zweite Deutsche wird im Lauf seines langen Lebens irgendwann die Diagnose Krebs bekommen. Es wird sehr viel Geld in die Erforschung der Mechanismen, wie Krebs entsteht, gesteckt. Es wird sehr viel Geld in die Erforschung neuer Therapien gesteckt. Am kostengünstigsten wäre es aber doch immer noch, Krebserkrankungen zu verhindern, dem vorzubeugen. Das ist der große Komplex auch der Prävention. Herr Professor Baumann vom DKFZ hat es auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist relativ viel auch bekannt. Also Rauchen ist natürlich ein Risiko. Es ist auch ein Risiko, sich schlecht zu ernähren. Fast Food, rotes Fleisch, Übergewicht ist ein Risikofaktor. Alkohol zu trinken, Stress, permanenter, schlecht zu schlafen. Frau Hauer, sind Patienten und Angehörigen aufgeschlossen dafür, wenn Sie bei der Beratung darauf hinweisen, wie viel die Leute auch aktiv vorbeugend machen könnten?
Auf jeden Fall sind Patienten und ich denke alle Menschen da aufgeschlossen gegenüber Erkrankungen zu verhindern. Was man natürlich sehen muss, ist, dass all das, was Sie gerade aufgelistet haben, Tabakkonsum zum Beispiel oder die Ernährung, dass das auch Angewohnheiten sind, die sich einschleichen. Dass natürlich da auch darum geht, ändert man etwas am Lebensstil. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das kann natürlich etwas mal erschwert sein, aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den weisen wir auch gerne hin. Und da kann man tatsächlich sehr, sehr viel rausholen und machen. Nicht nur im Vorfeld, und das ist ganz wichtig immer zu betonen, sondern auch, wenn man man tatsächlich schon erkrankt ist. Also auch da lohnt es sich durchaus, dann die Ernährung umzustellen. Oder man muss ja nicht komplett alles umstellen, aber vielleicht einfach mehr Äpfel essen und zum Beispiel. Oder sich doch mehr bewegen. Das muss gar nicht organisiert Sport sein, sondern einfach öfter mal das Fahrrad nehmen, mit dem Hund rausgehen. Also man kann an jeder Stelle vorher und auch wenn man dann leider schon erkrankt ist, immer sehr, sehr viel noch durch Lebensstilintervention rausholen. Und das geht tatsächlich in den Bereich, was wir auch rausbekommen, an medikamentösen Therapien. Das ist ganz wichtig.
40% aller Krebsfälle sind vermeidbar durch Lebensstil. Herr Professor Baumann, ist diese Zahl richtig? Welche Zusammenhänge sind denn konkret belegt?
Ja, diese Zahl ist tatsächlich richtig nach heutigem Wissen. Das heißt, es kann sein, dass es sogar noch mehr Krebserkrankungen sind, die im Prinzip verhinderbar sind. Und deshalb ist das eben auch ein solch wichtiger Forschungsansatz. Ganz oben auf der Liste der gefährlichen Dinge, die Krebserkrankungen und auch andere Erkrankungen machen können, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist das Rauchen. Und natürlich weiß jeder, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und Aufrufe oder Beratungen darüber, das Rauchen sein zu lassen, haben bei dem einen oder anderen von uns oder unseren Mitbürgern tatsächlich Erfolg gehabt. Trotzdem wissen wir aus der Präventionsforschung auch, dass man gesellschaftliche Strukturen ändern muss, um wirkliche Erfolge, größere Erfolge zu haben. Das DKFZ hat zusammen mit vielen europäischen Partnern dafür gesorgt, dass die Legislative tatsächlich Änderungen gemacht hat, zum Beispiel, dass sie heute in Restaurants nicht mehr rauchen können oder in den meisten Restaurants nicht mehr rauchen können, tatsächlich einen großen Einfluss darauf gehabt, wie viele Menschen rauchen. Auch Preise von Zigaretten haben einen großen Einfluss und Tabakwerbung haben einen großen Einfluss. Das heißt, das sind Dinge, wo es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass wenn wir da etwas dran tun, dass wir große Erfolge haben können. Und wir sehen heute ein Sinken der Sterblichkeit an Raucherkrebs und das ist genau das, was wir erreichen wollten.
Herr Professor Kosch von Pfizer, hat die Pharmaindustrie überhaupt ein Interesse daran, dass Prävention funktioniert?
Ich persönlich, aber auch Pfizer als Unternehmen hat ein starkes Interesse daran, dass Prävention funktioniert. Unser übergeordnetes Ziel ist, Krebs zurückzudrängen, soweit das eben geht, besser behandelbar zu machen, zu verhindern im Idealfall. Und gerade die Raucherentwöhnung ist für uns ein großer Fokus. Wir sind sehr engagiert in der Aufklärung über das Rauchen, im Motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören und auch medikamentöse Therapie kann da eine Rolle spielen. Wir haben da also tatsächlich in diesem Fall auch ein ganz starkes Eigeninteresse daran, dass tatsächlich Rauchen weniger wird und dass es für Patienten oder in dem Fall Raucher einfacher wird, vom Nikotin zu lassen.
Wir sehen es bei dem Beispiel des Rauchens, dass tatsächlich der Gesetzgeber eine ganz wichtige Rolle hat. Und ich möchte mal ein enttäuschendes Beispiel sagen. Wir haben in Deutschland die Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs entwickelt.
Erfunden. Harald Zuhausen
hat dafür den Nobelpreis gekriegt.
Vor 10 Jahren. Mhm.
Wenn ich die Impfraten heute bei Mädchen ansehe in Deutschland, dann sind das knapp 40% der Mädchen, die geimpft werden sollten, werden nur geimpft. Das ist ganz anders zum Beispiel in England, da sind es über 60% oder Australien, da sind es 80%. Das heißt, in diesem Bereich müssen wir uns wirklich fragen, was unterscheidet die Systeme von unserem System und müssen dann wieder politischen Entscheidungsverantwortlichen die Informationen zukommen zu lassen, um hier eine Krebserkrankung, die wir heute ausrotten können, tatsächlich auch anzugehen.
Ich glaube, die Darmspiegelung ist auch nicht sehr beliebt bei Patienten und Patientinnen, obwohl man auch weiß, wer alle 10 Jahre eine Darmspiegelung machen ließe, der hat gute Chancen, Darmkrebs damit zu verhindern.
Die Darmspiegelung hat tatsächlich, seitdem sie von den Kostenträgern des Gesundheitswesens als prophylaktische oder präventive Maßnahme eingeführt worden ist, hat 200.000 ungefähr Darmkrebstote in Deutschland verhindert. Trotzdem lassen sich nicht alle Mitbürger regelmäßig untersuchen. Das heißt, diese Raten könnten wir noch weiter erhöhen. Das heißt, wir wissen heute, Prävention wirkt. Wir müssen herausfinden, wie können wir Prävention besser in die Bevölkerung etablieren und müssen Ratschläge an unsere Vertreter bringen, wie sie das regeln können.
Was hilft bei Krebs? Das Geschäft mit der Hoffnung. Darüber haben wir heute im SWR2-Forum diskutiert. Meine drei Gesprächsgäste waren Dr. Stefanie Hauert vom Haus der Krebs-Selbsthilfe in Bonn, Professor Markus Kosch vom Arzneimittelkonzern Pfizer in Berlin und Professor Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.